hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler, du hörst eine neue Episode und heute bin ich in meinem virtuellen Studio wieder nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste dabei, den Hans und den Adrian von der Abbott AG. Moin ihr beiden.
Ja, moin Arne.
Vielleicht fangen wir mal an und ihr erzählt mir und unseren Hörern mal, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr so? Hans, vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, gern. Mein Name ist Hans, ich bin 54 Jahre alt, wohne im schönen Münsterland. Bin da auch gerade. Arbeiten tue ich bei der Abbott AG in Bremen. Bin da schon seit über 20 Jahren. Bin da Teil der Geschäftsleitung. Ja, und begeisterter Mitarbeiter. Und gebe mal den Ball an Adrian weiter.
Ja, genau. Diese Begeisterung nehme ich einfach mal genauso auf. Ich bin Adrian Stucke, komme aus Bremen, lebe in Bremen, bin in Bremen groß geworden. Arbeite ebenfalls bei der Abbott AG und bin da inzwischen auch seit bald 20 Jahren. Bin seit einigen Jahren Teil der erweiterten Geschäftsführung dort und bin aber auch noch in Projekten unterwegs, bin also noch direkt an der Wertschöpfung und bin da als Softwareentwickler, Projektleiter und Berater unterwegs.
Ich würde den Ball mal aufnehmen, den du mir gerade zugeworfen hast mit den 20 Jahren, Adrian. Das ist jetzt ja auch schon eine beachtliche Unternehmensgeschichte. Und weil ich euch ja ein bisschen kenne, weiß ich, es lohnt sich auch da anzufangen. Vielleicht erzählt ihr mal, warum brauchte es Abbott? Was war die Idee bei der Gründung? Ich weiß ja, da steckt eine Besonderheit drin. Vielleicht erzählt ihr uns das mal.
Okay. Adrian, möchtest du oder soll ich?
Da du ein paar Tage länger da bist, lasse ich dir mal den Vortritt.
Ein paar Tage?
Du hast ja im Grunde im Schützengraben mitgemacht.
Okay, stimmt, hatte ich in meiner Vorstellung auch gar nicht erwähnt. Also das waren mal vier Leute, die das Unternehmen gegründet haben. Die kamen alle von einem Tochterunternehmen von VW und die haben das Unternehmen am 1.12.1998 gegründet. Ich selber bin ein halbes Jahr später eingestiegen, am 1.7.1999. Also ich bin auch schon über 21 Jahre jetzt im Unternehmen. Und diese vier Gründer, die waren halt alle im Management bei GEDAS hieß die Firma. Das war halt mal die IT-Tochter von VW. Und die hatten halt alle gute Ideen, hatten aber dann Schwierigkeiten in dem VW-Konzern, ihre guten Ideen so umzusetzen, wie sie sich das vorgestellt haben, weil es halt irgendwo Grenzen gab, was die Umsetzung ihrer Ideen anging. Deswegen haben sie sich halt gedacht, wir machen uns selbstständig und haben die Abbott gegründet. Oder damals hießen wir noch ACT, also ACT GmbH. Ich glaube, zwei Jahre später sind wir dann mit einer zweiten Firma fusioniert, die Crosscon GmbH, und haben dann quasi aus den zwei GmbHs eine AG gemacht und auch den Namen geändert. Und die Gründer, die kannten sich alle auch vorher schon privat, also zum Teil sogar aus der Kindheit. Und die haben halt dann ihre Ideen in der neuen Gesellschaft quasi so umsetzen können, wie sie sich das vorgestellt haben, quasi grenzenlos. Also nicht in den Konzernen gefangen. Das ist halt auch eine Sache, die wir bis heute quasi rüber gerettet haben aus der Gründung, dass wir halt eigentlich immer darauf achten, nicht Konzern zu werden. Ja, so ist es damals losgegangen. Adrian, willst du vielleicht noch ein bisschen ergänzen?
Ja, ich kam halt ein bisschen später zur Arbeit. Ich kam im Grunde nach diesen zwei Jahren, ich kam 2001 dahin, als die Fusion gerade gemacht wurde und mein erster richtiger Auftritt, das war, glaube ich, bei der AG-Feier, also bei der Feier zur Umfirmierung von der GmbH in die AG. Also auffällig vom ersten Tag an, auch von meinem ersten Kontakt zur Arbeit, war einfach dieses andere. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, komme also auch aus einem Umfeld damals, kam aus einem Umfeld, wo irgendwie so Konzerne und dieses ganze Managementzeug in den Hochschulen auch so gelehrt wurde nach Lehrbüchern. Und das war halt alles sehr starr, nicht mit heute zu vergleichen. Und dann kam ich da rein bei der Arbeit und dann wurde mir erstmal ein Du angeboten und dann wurde ich da hingesetzt, man hat mit mir gesprochen. Das war damals der Holger Pralle, mit dem habe ich das Gespräch geführt und nach wenigen Minuten sagte er, ja, alles klar, Wann kommst du denn? Wann geht es denn jetzt für dich denn hier los? Ich führe dich mal eben rum. Dann hat er mir mal eben alles gezeigt, mir alle Leute vorgestellt, alle waren gleich so offen und das war halt wirklich so eine ganz, ganz eigene Stimmung gleich, sehr partnerschaftlich, sehr freundlich. Und beim Rausgehen dachte er, ach ja, und Donnerstagabend hast du hoffentlich nichts vor, da gehen wir alle zusammen bowlen. Da lernst du die Rest der Firma kennen. Und das war also das war einfach so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, die sind auf jeden Fall anders. Und da war auch für mich ganz klar, also da kann es auch ein bisschen länger bleiben. Und aus dem ein bisschen länger bleiben sind ja auch jetzt schon diese 20 Jahre geworden. Und auch es gibt auch keine Bestrebung, da jetzt irgendwie wieder einen Wechsel zu machen. Bis heute auffällig, Hans hat es schon gesagt, ist dieses, wir möchten eigentlich kein Konzern sein, wir möchten nicht von oben runter diktieren, wir möchten nicht gesiezt werden, wir möchten einfach als Team miteinander arbeiten und das halt auch auf Augenhöhe miteinander tun. Das ist halt sehr auffällig bei allem, was wir machen. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, da ist eine Tür immer offen, man kann immer reinkommen. Ja, es sind auch mal Türen geschlossen, aber man kann sie aufmachen, ja, und jeder, den man dann mit irgendetwas behelligt, der nimmt sich dann auch die Zeit oder sucht ganz schnell jemanden, der vielleicht mehr Zeit hat und sich um Themen kümmern kann. Das ist sehr, sehr auffällig, dass wir da wirklich versuchen, mit den Mitarbeitern zu agieren. Das haben wir bis heute eigentlich so weitergetragen. Es gibt da auch ganz viele Geschichten, die wir vielleicht gleich auch noch an anderer Stelle im Laufe des Gesprächs hier zitieren werden, wie wir auf gewisse Regelungen, Kennzahlen und so weiter reagieren. Aber ich will jetzt auch nicht die gesamte Geschichte vorwegnehmen.
Nee, vielleicht machen wir das mal so der Reihe nach. Also dieses, wir wollen kein Konzern werden. Das habe ich so im Zusammenhang mit Arbeit jetzt schon häufiger gehört. Adrian, du hast angesprochen, ihr seid bowlen gegangen. Es war gleich die Dudes-Kultur. Das ist ja mittlerweile auch fast in vielen Konzernen der Standard. Hans, du hast von Grenzen gesprochen, das finde ich ganz interessant. Also welche Grenzen verbindet ihr mit diesem Konzernigen und warum ist euch so wichtig, dass ihr das auch, werden wir auch noch drüber sprechen, ihr seid ja ein bisschen gewachsen in den letzten 20 Jahren, dass ihr das für euch behaltet?
Ja, gut, Grenzen gibt es an unterschiedlichsten Bereichen. Also wir beraten ja sehr viele Konzerne. Wir haben noch gar nicht erzählt, was wir überhaupt machen. Also Abarth ist eigentlich ein SAP-Beratungshaus und machen halt Beratungen im SAP-Umfeld und auch Entwicklungstätigkeiten im SAP-Umfeld. Und dementsprechend arbeiten wir halt sehr viel bei Konzernunternehmen und sehen halt bei unseren Kunden im Grunde die Zwänge, die so ein Konzern manchmal auch total agilen und aktiven Abteilungen auferlegt. Zum Beispiel überhaupt, dass es Abteilungen gibt. Sowas gibt es bei uns halt gar nicht. Ne? Also das war eins der ersten Dinge, die ich halt so gelernt habe. Ich habe halt vorher bei Hewlett-Packard, davor mal bei KPMG gearbeitet. Es gab halt Hierarchien, es gab Abteilungen, es gab Head-Offs und solche Sachen. Das wollen wir eigentlich nicht.
Ja, Budgets.
Wir sagen halt, es gab Budgets, genau, richtig. Sowas gibt es bei uns halt nicht. Also wir wollen keine Hierarchie oder wenn nur so viel wie unbedingt nötig. Aber wir versuchen es total zu vermeiden. Also bei uns sind halt die Mitarbeiter sind in unterschiedliche Qualifikationsstufen eingeteilt. Also es gibt den Junior-Berater oder Entwickler, den Berater oder Entwickler und den Senior-Berater oder Entwickler, der so ein bisschen widerspiegelt, wie lange macht man das denn schon, wie viel Erfahrung hat man denn. Das interessiert intern aber auch nicht wirklich jemanden. Ich habe eigentlich immer das Ziel, ich suche jemanden, der mir das Problem lösen kann. Und welchen Status der hat, ist mir völlig wurscht. Und an vielen Stellen, gerade wenn man jetzt so mit neuem Zeug zu tun hat, ist manchmal der Juniorberater bringt mich näher an die Problemlösung als der es schon seit 20 Jahren macht, aber vielleicht die letzte Entwicklung noch nicht in einem Projekt erlebt hat. Ne? Deswegen, sind so Grenzen, die man in Konzernen halt vielfach sieht. Die Hierarchie und ich mache irgendwas besonders lange und deswegen bin ich besonders hoch oder so. Das versuchen wir eigentlich nicht zu haben bei uns.
Ja, dann diese klassischen Konzernstrukturen, die halt da entwickeln ja auch im Laufe der Jahre, die haben wir halt bewusst außen vor gelassen und die sind auch in unserem Business eigentlich gar nicht hilfreich. Also Hans sagt es ja gerade, wenn man da jemanden sucht für ein Spezialthema, dann ist es vielleicht gar nicht so geschickt zu sagen, ich suche die Senioren, die ja wahrscheinlich viel Lebens- und auch Projekterfahrung haben, aber auf neuen Techniken sind vielleicht die Leute, die sich ja auch in ihrer Freizeit noch mit Coding und solchen Dingen beschäftigen oder da viel näher dran sind, sind das vielleicht die viel besseren Besetzungen. Und da muss man einfach auf die Leute und auf die Fähigkeiten und Talente der Mitarbeiter gucken und nicht auf Betriebszugehörigkeiten oder Titel auf irgendwelchen Karten.
Genau. Gilt natürlich nicht in jedem Fall, aber trifft halt häufig, trifft das die Realität so. Was wir halt, oder warum wir diese Stufen überhaupt haben, ist eigentlich, sind mehr externe Zwänge, weil halt Kunden, die uns beauftragen, sagen halt, okay, wir brauchen mal einen Preis für einen Seniorberater oder einen Preis für einen Berater. Deswegen machen wir diese Gruppierung. Ansonsten für uns intern hat das überhaupt keine Bedeutung.
Ich wollte da gerade nachfragen, weil ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, als ich bin ja immer noch ein recht junger Berater. Wir Kurswechsler machen ja auch Beratung. Und mir ist es ganz zu Beginn meiner Beraterlaufbahn auch passiert, dass ich einen super Termin mit dem Kunden hatte. Also ich würde jetzt sagen, Top-Ergebnisse. Und am Ende kam nochmal so dieses Rückwerfen. Ja, uns fehlte jetzt irgendwie aber die Seniorität am Tisch. Also nachdem das Problem eigentlich gelöst war, kam so dieses Muster, was, also mich hat es schon ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Aber,
weil du keine grauen Haare hast.
Ja, ich habe ja gar keine Haare mehr, aber Adrian hat Probleme. Weil ich eigentlich dachte, okay, wir haben jetzt ja eine coole Arbeit dahin gelegt und dann kam aber dieses Muster und insofern verstehe ich, also ich nenne das mittlerweile auch Fanservice und habe mich damit arrangiert. Dass es dann teilweise gefordert wird. Die anderen Sachen finde ich aber eigentlich viel spannender, die ihr gesagt habt. Also keine Budgets, keine Abteilung, keine formale Hierarchie, mal abgesehen von der Geschäftsführung, die ja schon aus juristischen Gründen irgendwie da sein muss. Ist das eine persönliche Abneigung aufgrund von Vorerfahrung, wenn ich mal so ganz provokant frage? Oder habt ihr wirklich den Eindruck, das ist förderlich für das Business, was ihr betreibt?
Also Abneigung kann ich jetzt nicht sagen. Ich hätte jetzt gesagt, man braucht es einfach nicht. Es geht auch ohne. Ja. Das ist komplett verzichtbar. Du hast halt vielfach so Positionen im Unternehmen, die sich einfach durch die Größe irgendwann geschaffen haben, die aber dann mehr so die Funktion eines Durchlauferhitzers haben und gar nicht so richtig den Mehrwert bringen. Von daher, glaube ich, braucht man das nicht. Und unseren Mitarbeitern ist es, glaube ich, auch nicht wichtig.
Das Problem ist ja bei Abteilungen, wenn man mit einer Abteilung beginnt, wenn man damit auch anfängt, dann ist das Nächste, was du ja brauchst, ist ja ein Abteilungsleiter. Und das Nächste, was dann kommt, ist ein Budget dazu. Und das sind alles Rollen, die wir unserer Meinung nach gar nicht brauchen. Diese Rollen sind nicht zu besetzen. Es gibt Leute, die zwar Ansprechpartner dafür sind oder die halt genauer wissen, was da passiert. Das ergibt sich ja einfach aus dem, wie Leute sind. Es gibt halt introvertierte, extrovertierte Leute. Und wenn ich dann wissen will, was passiert denn gerade bei den Reisekosten, dann gehe ich natürlich nicht zu der extrovertierten Person, ja, und quäle die jetzt mal eben mir kurz zu erklären, was gerade los ist oder ob es da irgendwie ein Problem gibt, sondern man geht da zu irgendwelchen Leuten, die man vielleicht auch schon kennt oder wo man halt weiß, die hatten gerade ein Problem. Also das ergibt sich eher so. Man geht nicht über einen formalen Weg, dass man sagt, wenn du was darüber wissen willst, musst du zu der Person und diese Person geht dann in sein Team und lässt sich da irgendwie Berichte erstellen, damit sie immer auskunftsfähig ist. Da ist ja viel, viel Verschwendung, die da auch gemacht wird in einem großen Konzern. Das haben wir nicht nötig, das sehen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und genauso sehen wir das, du hast ja das Thema Budgets gerade angesprochen, also Budgets, da haben wir wirklich eine Abneigung gegen. Also fällt nur eine Sache ein, wo wir ernsthaft auch intern von Budgets sprechen und das ist, wenn wir über Dienstwagen sprechen, da haben wir eine Grenze gegeben, was so ein Dienstwagen ein Leasing kosten darf. Da sagt man immer mal, Budget wird da benutzt, aber es gibt nicht sowas wie Hotelbudgets oder sowas. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass solche Sachen ganz klar negativ sind. Denn wenn ich jemandem sage, du hast für deine Übernachtung in einem Projekt, kriegst du, ich sage es mal, 100 Euro, darfst du pro Nacht ausgeben. Dann könnt ihr sicher sein, ja, dass der sich ein Hotel für 100 Euro nimmt. Ja, weil das darf er ja ausgeben. Der guckt ja gar nicht nach weniger. Der weiß, alles klar, alles 100 passt, trifft. Wenn ich ihm sage, pass auf, such dir mal irgendwie eine passende Unterkunft, dann fängt der selber an zu suchen und bewertet das Hotel nach dem, was er sucht und nicht nach dem, was er ausgeben darf. Um mal so ein Budgetbeispiel zu bringen. Und
dazu muss man halt die Leute auch so ein bisschen einnorden. Das tun wir ja. Wir haben so eine New Art Arbeit Veranstaltung. Und da läuft das eigentlich so ab, dass wir viele Geschichten erzählen. Also Sachen, die vielleicht mal schiefgegangen sind, wo die Leute die Freiheiten vielleicht ein bisschen zu sehr ausgenutzt haben. Und das prominenteste Beispiel ist quasi der Mitarbeiter, der im Projekt einen Mietwagen hatte, also der ist mit dem Flugzeug irgendwie zum Projekt geflogen, hatte einen Mietwagen und hatte diesen Mietwagen dann vor der Abgabe natürlich neu betankt. Das muss man ja tun, weil ansonsten macht es das Mietwagenunternehmen, das ist dann sehr teuer. Der Mitarbeiter hat den Mietwagen betankt und hat dann diesen ultra teuren, weiß ich nicht, Shell Ultra, Aral Ultra, keine Ahnung, wie dieses, oder Ultimate-Zeug getankt, was dann pro Liter nochmal 10 oder 20 Cent mehr kostet, als der normale Sprit schon kostet. Und das war dann irgendwann mal im Reisekostenteam aufgefallen. Die haben gesagt, wieso tankt der immer das teure Zeug? Das verstehe ich überhaupt nicht. Gerade wenn man das Auto abgibt, wenn man ihn leer übernimmt und dann neu betankt, könnte man es ja vielleicht noch argumentieren, weil man der Meinung ist, das Auto fährt dann besser oder so. Aber bei der Abgabe und dann eines Leihwagens, was für ein Blödsinn. Dann hat man den Kollegen angesprochen. Und der Kollege sagte, ja, aber dann gibt es ja die dreifache Punktzahl für Payback-Punkte und ich will doch diesen Rucksack. Und okay, das hat man dann aufgeklärt, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Und ja, solche Geschichten, davon gibt es halt ein paar und die erzählen wir in der Veranstaltung für neue Mitarbeiter. Und dann verstehen die Leute sehr schnell, wie das funktioniert. Weil bei uns hat auch jeder Mitarbeiter kriegt eine Firmenkreditkarte, die aber dann nicht wie in anderen Unternehmen mit dem Privatkonto verbunden ist, sondern mit dem Firmenkonto. Also ich muss nichts vorstrecken. Ich habe halt quasi die Arbeitskarte und wenn ich mein Firmenauto tanke oder mein Hotel bezahle, geht das sofort vom Firmenkonto runter. Und wir erklären den Leuten halt, damit kannst du im Prinzip alles kaufen, was du für deine tägliche Arbeit brauchst oder für dein Arbeitsleben brauchst. Du kannst dein Auto damit tanken, du kannst dein Hotel damit bezahlen oder vielleicht auch mal eine Amazon-Bestellung, wenn du irgendwie was brauchst. Was weiß ich, ein Headset für deinen Rechner, weil du im Homeoffice jetzt gerade sitzt und dein altes ist kaputt gegangen, kannst du es halt einfach bestellen und bezahlst es damit und fertig. Und wir sagen halt, wir wollen oder wir möchten, dass du mit dem Geld der Firma so umgehst wie mit deinem eigenen Geld. Das ist uns halt wichtig. Also, dass man halt zweimal überlegt, ist das jetzt sinnvoll und notwendig, würde ich das privat auch ausgeben? Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Also es kommt ganz selten mal vor, dass da jemand über die Stränge schlägt. Dann spricht man halt, aber bestraft nicht quasi gleich alle.
Was mir so gut daran gefällt, wird schön deutlich an dem Beispiel, Adrian, was du gesagt hast, wenn ihr dem Mitarbeiter vorgebt, die Hotelübernachtung kostet 100 Euro, dann ist das so der Maßstab, der ja erstmal im Raum steht. Wenn ich jetzt, und wir werden gleich noch intensiver über Regeln sprechen, zumindest habe ich das vor, also eine Regel nimmt dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ja das Denken weg, sage ich immer. Und so wie du das geschildert hast, wenn du der Mitarbeiterin jetzt sagst, guck mal, dass du eine vernünftige Unterkunft findest, dann muss die sich darüber Gedanken machen, was ist denn vernünftig?
Ja, ganz genau. Entschuldigung. Und wenn dann rauskommt, das Hotel kostet 100 Euro, was die dann da braucht, dann ist das so. Aber dann ist es ja ist es eine Entscheidung, die getroffen wird, nicht weil die 100 Euro hatte, sondern weil andere Dinge dazu führten, dass die ein Hotel braucht, das diesem Standard entspricht oder die Internetverbindung hat oder einen Raum hat für Meetings, den sie gleich mitnutzen kann oder. Es ist halt sachlich begründet und nicht durch ein Geld, eine finanzielle Grenze.
Genau, oder wenn gerade Messen sind, das ist ja auch wieder so ein typisches Beispiel, ne? Dann kosten Hotels auch gerne mal 200 Euro. Und dann können die Mitarbeiter halt selber entscheiden, okay, jetzt ist Messe, ist es notwendig, dass ich vor Ort bin oder geht das vielleicht auch remote? Das ist im Moment sowieso gerade eine Frage, die man sich so ständig stellen muss. Aber wenn dann jetzt gerade mal Automobilmesse in Frankfurt ist oder Buchmesse, dann kosten Hotels halt auch mal ein bisschen mehr. Dann entscheiden die Leute halt selber, okay, ich muss dahin, das macht Sinn. Ich verdiene an dem Tag auch mehr, als das Hotel kostet. Von daher macht das Sinn und die Leute entscheiden das einfach.
Ja, das ist ja so ein bisschen so wie früher, wenn man von Oma 2 Mark gekriegt hat. Ja, Mark, ihr merkt, wie alt ich bin. 2 Mark gekriegt hat für eine bunte Tüte, die man sich am Kiosk kaufen sollte. Dann ist man losgegangen und hat eine bunte Tüte für 2 Mark gekauft und nicht so viele Bonbons, die man brauchte, weil man Lust hatte. Ja, das kann man so, glaube ich, ganz gut veranschaulichen.
Ja, stimmt. Jetzt finde ich ganz spannend, und ihr habt das ja auch schon angedeutet, da schlägt auch mal jemand über die Stränge. Und was ich jetzt durchaus kenne oder wo ich immer glaube, viele Regeln entstehen, weil man sich mal empört hat über genau solche Fälle. Also wenn ich dran denke, da und ihr sagt das jetzt, ich bleib mal bei dem Beispiel, sorge dafür, dass du eine vernünftige Übernachtungsmöglichkeit hast und da bucht sich jetzt jemand im, ich weiß es nicht, 5 Sterne Spa-Bereich und so weiter, alles dabei ein, kostet viel zu viel drüber, oder das Beispiel mit dem Ultimate-Benzin, das passiert jetzt einmal. Jetzt wäre doch der klassische Reflex, den ich so auch aus Konzern kenne, nach der Empörung, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt. Also jetzt setzen wir uns mal hin und schreiben mal so einen Katalog auf, eine Reisekostenrichtlinie oder was die Dienstwagen angeht oder. Und wenn man schon dabei ist, dann macht man das gleich gründlich, also deutsch quasi und umfassend für alle möglichen Fälle. Das macht ihr nicht.
Nein.
Was
wir tun ist, da setzt ganz klar ein Impuls von unseren Gründern ein, der auch auf alle übergegangen ist. So, wir werden nicht die Gemeinschaft für den Fehler eines Einzelnen bestrafen. Das kann man erstmal so sagen. Das ist das Erste, was mir dazu immer einfällt. Wir werden dann mit dem Einzelnen sprechen und mit dem uns von dem mal eben erklären lassen, warum er da eigentlich meinte, dass das notwendig war. Also das ist jetzt nicht irgendwie da mal so ein esoterisches Gespräch führen, sondern schon klar sagen, dass das vielleicht irgendwie daneben gegangen ist oder dass es so erstmal auffällig ist und warum das denn da notwendig ist, weil das halt oder gewesen ist, weil das halt so ein Ausreißer aus der Norm ist. Und vielleicht gibt es ja auch wirklich einen guten Grund. Wenn es keinen gibt, dann redet man da mal drüber und versucht das dann irgendwie zu korrigieren und auch klar zu machen, dass es eigentlich nicht dem entspricht, wie wir unterwegs sind.
Obwohl wir diese deutsche Reaktion, wir müssen davor gefeit sein, dass das nicht nochmal passiert, das passiert uns auch. Aber es gibt immer einen dabei, der sagt, ey Moment, das ist doch jetzt wieder, nein, das ist falsch. Wir müssen nicht alle bestrafen, das ist jetzt einmal passiert. Und egal, das halten wir aus und deswegen machen wir jetzt nicht eine Regel für alle. Aber trotzdem entdecken wir uns dann doch immer mal wieder dabei, dass uns sowas passiert.
Ja, aber dafür
im ersten Moment.
Ja. Und da gibt es halt regulierende Systeme untereinander, die halt dafür sorgen, dass uns das nicht passiert. Also wir haben ja diese berühmte Geschichte mit dem orangen Beetle. Hans, willst du sie erzählen?
Ist das das vorbereitete Bonbon für die Episode?
Nee, gar nicht, aber das ist auch etwas, dass wir intern mal sagen, so, na, okay, das könnte ja wieder so ein oranger Beetle sein. Also das ist, man muss ja, das kann ja Situationen oder die man kommt auch an sowas beschreiben. Das ist eine interessante Geschichte, die hatten wir mit einer Mitarbeiterin, die ein besonderes Auto haben wollte. Hans, ich glaube, du kanntest die besser, willst du sie erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also die Kollegin wollte einen orangenen Beetle, also diesen VW Beetle, diesen Käfernachfolger, und hatte aber schon geplant, das Unternehmen zu verlassen und hat das aber auch offen kommuniziert. Also sie hat halt gesagt, sie wollte sich mit einem ganz anderen Thema selbstständig machen in 2 Jahren und hat dann gesagt, ich werde halt in 2 Jahren gehen, ich würde aber das Auto dann übernehmen und eigentlich alles sauber, und der Vorgesetzte oder der Personalverantwortliche hatte halt mit ihr darüber gesprochen, hat gesagt, okay, dann kannst du ja das Auto kaufen und kannst das Auto bestellen und übernimmst es dann einfach. Ne? Also wir leasen die Autos für 3 Jahre, nach 2 Jahren wollte sie das Unternehmen verlassen. Und er hat halt gesagt, okay, wenn du das Auto dann übernimmst, kannst du den ruhig so bestellen, weil wir halt Sorge hatten, dass man einen orangenen Beetle, das war glaube ich noch so ein Cabrio, nicht so leicht wieder wegkriegt. Also das ist halt ein Auto, was nicht unbedingt jeder haben will.
Nee.
Ja. Ja, ist auch unter den anderen Mitarbeitern schwer vermittelbar.
Ja, genau. Gut, nach 2 Jahren hat sie es dann tatsächlich wahrgemacht, hat halt gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe. Aber das war dann zum Zeit dieser ganzen Dieselkrise und sie hat halt gesagt, nee, also VW hat betrogen und sie möchte eigentlich keinen VW mehr fahren und sie will das Auto jetzt doch nicht übernehmen. Und gut, da waren wir natürlich erstmal ein bisschen verärgert, weil dieses Auto stand dann quasi bei uns auf dem Hof. Man musste halt erstmal jemanden finden. Und unsere erste Reaktion war auch dann, Mist, da muss man jetzt irgendwie sich gegen schützen, dass einem das beim nächsten Mal nicht passiert. Das heißt, wir müssen vielleicht beim nächsten Mal sowas schriftlich vereinbaren oder sonst irgendwas. Aber dann kam halt auch wieder jemand, der gesagt hat, ey, Moment, das ist jetzt einmal passiert. In der, weiß ich gar nicht, wie lange das jetzt her ist, in den 16 Jahren, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt existierte. Das heißt nicht, dass wir das für die Zukunft jetzt, dass das immer wieder passieren wird. Und deswegen haben wir halt gesagt, Ich werde jetzt nicht sagen, scheiß drauf, aber ja Gott, nehmen wir jetzt mal nicht so ernst.
Also, hat er scheiß gesagt?
Nein, habe ich nicht. Nehmen wir jetzt mal nicht so wichtig, ist passiert. Es hat sich tatsächlich auch relativ schnell eine Kollegin gefunden, die gesagt hat, oh, wie geil ist das denn? Also ein total schickes Auto. Und ja, hat dann das Auto übernommen und dann war es auch gut.
Und eine klassische Reaktion wäre natürlich gewesen, wir formulieren unsere Dienstwagenregel um. Es gibt da eine kleine Regel mit ein paar Leitplanken, gibt es, aber die wird jetzt total aufgeblasen und in Zukunft fahren wir alle nur noch
dunkelgraue Passats.
Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Kombi mit einer bestimmten Motorisierung und das war's. Wäre eine Reaktion gewesen, die bestimmt viele andere Unternehmen gemacht hätten oder hinter sich haben.
Ja. In dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, bei HP, war es tatsächlich so. Da gab es eine Autoliste mit irgendwie 10 Modellen, die man haben konnte, abhängig von seinem Status dann noch. Und wenn das geändert wurde, dann war das Unternehmen jeweils für einen halben Tag mindestens lahmgelegt, weil alle diskutiert haben, oh, was bestellt man jetzt als nächstes? Und ja, ist halt bei uns so, dass die Leute auswählen können von Fahrzeugen, die von unseren Kunden hergestellt werden. Also ich, VW, BMW, Daimler, Audi. Oder irgendwelchen Tochterunternehmen dieser Hersteller. Und die können sich das Ding dann komplett frei konfigurieren und dann geht halt auch ein orangener Beetle.
Mhm. Ja, und was ich viel spannender finde bei dieser witzigen Geschichte ist, Hans, du hast es eben schon gesagt, ihr sagt euch dann auch mal, ist das jetzt der nächste orangene Beetle?
Mhm, genau.
Also was passiert, wenn morgen eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter bei euch anfängt und sagt, ich möchte jetzt einen quietschgrünen Opel Mokka haben zum Beispiel?
Opel ist nicht unser Kunde, von daher wäre das nicht möglich. Aber
genau. Okay.
Das wäre so zu beantworten, genau.
Eine quietschgrüne C-Klasse, ja, würde man das machen, klar, ja. Natürlich.
Man würde auch mal mit den Leuten sprechen, ob sie das wirklich ernst meinen. Also solche Fragen gibt es schon. Also ich habe schon mit Kollegen auch gesprochen, bist du sicher, dass du die Farbe jetzt nicht nur im Konfigurator magst, sondern auch nach 3 Jahren noch hübsch finden wirst. Ja? Mhm. Das kann man schon machen, aber wenn er sagt, ja klar, ja, ich bin immer quietschgrüne Autos gefahren, das möchte ich auch gerne weitermachen, dann ja, mein Gott.
Aber wenn wir das ansprechen, ist das auch eher eine freundschaftliche Frage. Ja. Ne? Sag mal, hast du da alle Latten am Zaun, so ein quietschgrünes Auto? Ja. Aber nicht, um zu sagen, nee, das darfst du nicht. Also,
ja, was ich daran ganz schick finde, und jetzt kannte ich diese Geschichte ja vorher auch schon, ist das, was ich häufig beobachte, wenn ich Regeln weglasse, dann regelt sich vieles über sozialen Druck, sage ich immer. In so einer Gruppe, sodass, wenn, deswegen stellte ich die Frage, jetzt ist mein Plan nicht aufgegangen in diese Richtung, wie geht ihr damit um? Wenn jetzt die Anfrage nach diesem quietschgrünen, nach der quietschgrünen C-Klasse meinetwegen auch Cabrio kommt, dann wird ja eine Geschichte erzählt. Also von dem orangenen Beetle. Im Sinne von, klar, kannst du eine quietschgrüne C-Klasse fahren, aber wir hatten da mal eine Geschichte und die Mitarbeiter, die anderen kennen die auch alle. Überleg dir das mal, ob du damit auf dem Hof möchtest.
Ja, klar. Also klar, so eine Geschichte kann man natürlich immer wieder ranziehen. Und wenn das jetzt ein Mitarbeiter ist, wo man vielleicht Zweifel hat, bleibt der überhaupt oder ist der hier auf der Durchreise, dann würde man so eine Geschichte erzählen. Aber das haben wir ganz selten. Also typischerweise jetzt so alle Leute, ja, mit denen wir so zu tun haben, ich hab bei keinem irgendwie jetzt das Gefühl, dass er jetzt sagen würde, okay, der ist sowieso in 2 Jahren weg oder so, der ist hier nur, der nutzt es als Sprungbrett. Fällt mir jetzt so spontan keiner ein. Wenn es jemand wäre, würde ich vielleicht auf die Idee kommen, die Geschichte zu erzählen.
Sagen, diese Geschichte erzählen würde ich eigentlich eher bei Vorstellungsgesprächen, wenn ich Leuten erkläre, warum wir anders sind. Also weniger, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ich möchte jetzt gerne einen guten Auto haben. Also dann ist das eigentlich nicht das die Geschichte, die ich da erzähle. Das ist wirklich eher, wenn ich Leuten ein Beispiel veranschaulichen möchte, warum wir anders sind oder warum wir mit Regeln nicht umgehen. Und diese Referenz auf den orangen Beetle kommt dann eher, wenn man jetzt, wenn wir andere Dinge diskutieren, wenn jemand, ein Beispiel, wenn wir über Übernachtungen oder über Flugpreise oder Gott weiß was diskutieren, wo jemand vielleicht irgendwie mal was gemacht hat, wo man denkt, Mensch, das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als wir das normalerweise handhaben und wo man vielleicht mal darauf achten müsste, dann gibt's immer denjenigen, der kommt, in so einer Gruppe, gibt's immer einen, der auf den sagt, pass auf, ich schreibe da mal ein paar Regeln zusammen, dass wir das mal an die Reisekosten weitergeben. Und dann kommt er so, ah, pass auf, lass uns hier jetzt kein Orangenbeetle bauen, ja. Lass uns das, ja, das brauchen wir hier nicht. Ja, das ist hier gar nicht notwendig. Und dann wird das Thema eher so abgetan und durch diese Referenz muss man diese ganze Geschichte gar nicht mehr erzählen, weil sie alle kennen. Das ist und auch wissen, was wir damit verbinden als Asset für die Arbeit eigentlich, dass wir halt an solche Werte glauben, dass wir wissen, dass sich die Mitarbeiter schon richtig verhalten eigentlich und wir dafür keine Regeln benötigen.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Danke, dass du das ansprichst. Da steckt ja ein Menschenbild dahinter. Genau. Also wenn du sagst, ihr geht schon mal davon aus, dass sich die Menschen hier auch vernünftig im Sinne des Unternehmens verhalten und das da passiert sicherlich mal, dass jemand auch eine falsche Annahme trifft und dann eine Entscheidung macht, aber nicht böswillig gegen das Unternehmen arbeitet. Und das ist ja etwas, wo sich Konzerne, zumindest wäre das mal eine Hypothese, die ich aufstellen würde, durch die große Regelwut gerne schützen. Ja, das stimmt. Also, dass da keiner, jetzt sage ich es auch mal, dass da keiner Scheiß macht.
Mein Gott.
Ja, das ist richtig. Und das große Problem ist ja auch, dass wenn man erstmal Regeln aufstellt, musst du ja auch dafür sorgen, musst du Leute finden, die diese Regeln überwachen. Und du musst dir auch im Klaren sein, wenn jemand gegen diese Regeln verstößt, dann musst du das ja auch ahnden. Du musst diese Regeln auf einmal durchsetzen. Und das ist ja auch irgendwas, wo man sich dann, das wird ja schnell zum Selbstzweck und dann machst du, ja sagst auch mal, richtigen Scheiß am Ende, ja, weil du auf einmal anfängst, ja, dich mit einem Thema zu beschäftigen, das es vorher nie gab, wo aber auf einmal immer mehr Dinge automatisch entwickelt oder aufgebaut werden, um diese erste falsche Entscheidung am Ende weiterzutragen, durchzusetzen und irgendwie handelbar zu machen.
Ja. Und was dazu kommt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ist, dass Kulturentwicklung, die ich ja nicht aktiv betreibe, sondern die sich so im Laufe der Jahre irgendwie dann herausbildet, die entsteht ja genau anhand dieser Grundannahmen. Ja. Also wenn sich viele, vor allem große Unternehmen, wünschen, dass sie eine Vertrauenskultur hätten, oft ja verbunden mit der Feststellung, haben wir nicht. Also es ist eher eine Misstrauenskultur und es wird sich gefragt, ja, wie haben wir uns das denn jetzt eingefangen? Dann wird nach dem gleichen Muster in Form von, ich nenne das auch mal Regeln, also anhand von Werteprogrammen oder so versucht, das irgendwie wieder glatt zu bekommen, aber es wird überhaupt nicht hingeguckt, zumindest ist das meine Beobachtung, was sind denn die Mechanismen, die dazu führen, dass wir das haben und müssten wir an diesen Mechanismen vielleicht wieder was rumdrehen?
Ja.
Aber vielleicht nehmen wir das nochmal. Ihr habt jetzt angefangen mit der Gründung von Arbeit. Jetzt kann ich ja sagen, ist ja schön und gut in so einer kleinen Bude mit, ich weiß es nicht, 10, 15, es geht vielleicht auch noch mit 50 Leuten. Wie viel seid ihr mittlerweile? Deutlich mehr.
650 sind wir jetzt.
650, wie geht das denn? Also ich spreche das deshalb an, in der kleinen Bude kann ich ja sagen, da kennst du ja noch jeden. Ne, da weißt du ja, mit was für Leuten du da zu tun hast. Bei 650 ist das wahrscheinlich gar nicht so einfach.
Das wird schwer, jetzt noch alle zu kennen. Ja, das stimmt. Gut, die 650 verteilen sich ja auf die ganzen Gesellschaften. Also es gibt quasi die Arbeitgruppe. Und dann haben wir verschiedene Auslandsgesellschaften. Also in Deutschland selbst, in der AG, sind wir so um die 300, würde ich sagen. Ne? Oder Adrian?
Ja, 300 Berater, 350 sind wir.
Wenn wir 350 jetzt in der AG. Genau. Aber auch bei der Zahl kennst du nicht mehr alle. Trotzdem funktioniert es eigentlich. Ne? Wir sind selber überrascht. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, 13. Nee, stimmt, ich habe Personalnummer 20. Also ich war der 20. Mitarbeiter. Da haben wir damals gedacht, ja, das wird so bis 30, 40, 50 vielleicht gehen. Aber es ging auch mit 100 noch. Und als man 100 war, hat man gedacht, ja, so langsam kommt man an die Grenze, aber es geht immer weiter. Die Prinzipien funktionieren, glaube ich, auch mit weit mehr Leuten. Man muss halt immer die Situation oder die unsere Denkweise so ein bisschen beschützen und immer aufpassen, quasi wie so eine kleine Polizei, dass wir nicht abdriften und plötzlich anfangen, eine Regelwut oder sowas zu entwickeln.
Ja, ich glaube, da spielen auch so ein paar Dinge zusammen. Also ich will einmal ganz kurz auf das Thema Kultur eingehen. Das passt da, glaube ich, ganz gut. Also es ist ja total schwer, eine Kultur zu entwickeln. Also, oder sie entwickelt sich und man kann damit einverstanden sein oder versuchen, irgendwie darauf Einfluss zu nehmen, aber man kann ja keine Kultur vorgeben. Was leicht ist, man kann eine Kultur zerstören. Das ist ganz einfach. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das mal kurz klar ist. Also eine Kultur im Unternehmen kann durch wenige Faktoren zerstört werden. Nachhaltig zerstört werden. Und uns ist es, glaube ich, gelungen, durch die Art und Weise, wie wir Leute einstellen, dafür zu sorgen, dass wir eigentlich Leute eingestellt haben, die zu unserer Kultur und unserer Denkweise passen. Das ist nicht leicht. Ja, wir machen zum Beispiel so, dass die Einstellung von Mitarbeitern immer zu zweit gemacht werden. Also keiner führt ein Vorstellungsgespräch alleine. Sind immer zwei Leute, die sich da ein Bild machen. Und da ist man schon mal relativ sicher aufgestellt. Ja, dass man keine Leute einstellt, wo man merkt, die sind komplett anders als wir. Das würde da eigentlich gemerkt werden und unser Radar ist da ganz gut und die Tatsache, dass wir noch immer so gut funktionieren, gibt uns da auch recht.
Das stimmt, das ist eigentlich immer so ein bisschen der Punkt, dass man überlegt, passt der menschlich zu uns? Und ich frage mich immer, ist das jemand, der eher in die Konzernschiene passt oder in so ein Unternehmen, wie wir es sind? Ja. Also das merkt man relativ schnell, ne? Wenn die Leute sich vorstellen und dann waren sie vielleicht vorher schon mal in irgendwelchen Firmen, die Leute immer wieder erwähnen, ja, ich habe da als Juniorberater angefangen und nach 3 Jahren war ich Manager oder sowas, der jüngste Manager, den es gab, dann würde ich gleich sagen, würden meine Alarmsignale zumindest schon mal so ein bisschen angehen und ich würde mich fragen, wieso ist dem das so wichtig, ne, das jetzt so zu erwähnen. Mir wären eigentlich so Projekterfolge, die er gemacht hat, wären mir wichtiger, aber der Titel, den er erreicht hat in kurzer Zeit,
da. Ja, das führt uns aber auch zu einem anderen Problem. Jetzt kann man sagen, wir sind, die Arbeit wurde 98 gegründet. Wir haben jetzt Ende 2020 650 Mitarbeiter. Es gibt andere Unternehmen, die zu der Zeit gegründet wurden, die inzwischen weitaus größer sind. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich glaube aber, dass die kulturell auch ganz anders ticken. Die haben nämlich genau das nicht geschafft. Also das ist natürlich auch etwas, dass man halt vielleicht ein bisschen genauer hinschaut, wen man einstellt und wie man sie auch einstellt. Das ist dann nämlich das Nächste. Also wenn wir Leute einstellen, dann kommen die ins Unternehmen, ja, und nicht auf eine Stelle. Die kommen ins Unternehmen und dann werden wir erstmal gibt es so einen Onboarding-Prozess, den hat der Hans irgendwann mal aus der Taufe gehoben und ein anderer Kollege von uns hat den echt toll weiterentwickelt. Da werden Leute quasi erstmal an die Kultur geführt. Das sind nur 2 Tage. Da wird denen das Unternehmen vorgestellt, dem werden die Mitarbeiter vorgestellt, die interne Verwaltung wird denen komplett gezeigt, was die machen, wie die arbeiten. Also da wird eine ganze Menge transportiert, da geht man abends zusammen essen, da sind dann auch Leute aus dem Vorstand mit dabei, damit man die auch mal kennenlernt, damit das nicht irgendwelche Leute in Elfenbeintürmen sind oder Mythen, die vielleicht da noch im Raum genannt werden, deren Namen man leise sagt, dann ist halt Menschen, die da auch arbeiten. Das wird alles da gemacht und danach geht man eigentlich auch in die Projekte hinein. Wir versuchen ganz früh auch junge Mitarbeiter jetzt in Projekte zu bekommen und dort auch auszubilden. Und dann sind die ganz schnell Teil von einer Projektkultur. Ja, während wir eine Firmenkultur haben, gibt es darunter immer diese Projektteams, die miteinander arbeiten, wo diese Kultur genauso stattfindet. Und da wird relativ schnell klar, wie die Arbeit funktioniert und auch wie die Projekte funktionieren, weil sich das alles ja wiederfindet. Denn im Kleinen, also in so einem Projekt, egal welche Größe, ist das ja genauso. Da ist zum Beispiel diese Hotelfrage immer sofort da. Wie macht denn das mit dem Hotel? Und die Leute erkennen relativ schnell, wie selbstbestimmt und sie auch mit dem, was sie da tun können, mit ihrer Kreditkarte, die hat Hans eben genannt und sowas, wie sie damit umgehen können und auch wie groß ihr Entscheidungsspielraum ist. Ohne dass sie alles, was sie tun, lange diskutieren, auf Folien vorbereiten müssen und solche Dinge. Sowas haben wir in ganz seltenen Fällen mal. Aber das sind ja schon ganz, ganz große Dinge, die dann vielleicht gemacht werden müssten. Aber das ist alles anders. Und das wird vom ersten Tag an erlebt man das eigentlich. Und da haben wir einmal das Unternehmen und auch die Projektteams, die diese Kultur an die Mitarbeiter raustragen. Und auch an die Kunden. Das ist ja auch etwas, wir werden ja vom Kunden sehr positiv wahrgenommen, weil man die Art und Weise, wie wir agieren, auch wahrnimmt und das auch wertschätzt.
Und ich glaube, das ist der viel wichtigere Punkt mittlerweile. Also bei der Größe, ihr habt das schon gesagt, ihr könnt ja nicht irgendwie eine Unternehmenswertekultur vorgeben. Auch der Einfluss des Einzelnen ist bei einer Unternehmensgröße von 650 gar nicht mehr so groß, dass man sagt, auch der Einzelne wirkt nicht mehr so auf Kultur. Aber ihr habt gerade angesprochen, die Projektkultur. Und was ich da daran beobachte, ist etwas, das nenne ich gern soziale Dichte. Also, dass sich dann doch wieder kleinere Gruppen zusammenfinden, wo jeder einzelne Mitarbeiter wieder so seine Peers hat, wo er sagt, das ist hier mein Team, meine Projektgruppe, die kenne ich. Und gerade neue Mitarbeiter orientieren sich ja auch erstmal an Kollegen. Also, wie verhält der sich eigentlich? Was macht der hier? Das heißt, die, ich nenne das ruhig mal Erfolgsgeschichte, die jetzt dahinter steckt, die setzt sich fort sozusagen durch die Kollegenschaft, die ihr um euch geschart habt.
Genau, das sind im Grunde sind das dann eigentlich alles Multiplikatoren, weil wenn du jetzt so ein neues Projekt aufsetzt, dann sind das ja nicht, also typischerweise nicht 10 Mitarbeiter, die gerade vor einem Monat angefangen haben, sondern das sind Mitarbeiter, das wird zusammengesetzt aus Mitarbeitern, die schon lange da sind, die quasi unsere Kultur kennen und unsere Art zu leben kennen. Und dann kommen da mal 1 oder 2 neue dazu. Und dadurch verteilt sich das eigentlich ganz gut.
Vielleicht noch ein Punkt, der da dranhängt, diese Orientierung, die ich gerade angesprochen habe. Also wonach gucken, auch vor allem an neuen Mitarbeitern wird das immer sehr schön deutlich, wenn die so ein bisschen suchend sind, wie tickt der Laden hier, wie habe ich mich zu verhalten. Wenn diese ganzen Regeln nicht da ist, ich habe gerade schon angesprochen, die Abbott-Prinzipien. Vielleicht könnt ihr da noch einen Satz zu sagen.
Gut, die neuen Mitarbeiter, die kommen ja immer erstmal zu dem New at Arbeit, diese 2-Tages-Veranstaltung, wo man denen so ein bisschen unsere Art zu leben erklärt. Und dann kriegen die einen Mentor zugeordnet. Das heißt, ja, sie werden quasi ins Unternehmen gelassen und haben aber dann nochmal so einen Guide dabei, der quasi an allen Stellen hilft, wo es nötig ist. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir nicht klar ist, wie funktioniert es denn mit der Reisekostenabrechnung oder wie geht denn das hier mit dem Bestellen von irgendwelchem Zeug, dann haben die halt ihren Mentor und können halt danach fragen. Und so wird denen quasi erklärt, wie wir ticken. Und wir haben halt relativ wenig aufgeschrieben. Ja. Das ist eigentlich so, wie es geregelt wird. Und ansonsten ist eigentlich immer jeder immer auskunftsfähig und auskunftswillig. Ne? Wobei natürlich das jetzt gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo die Leute in Homeoffice sitzen, schon alles ein bisschen schwieriger wird. Aber auch das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. War jetzt für uns keine große Herausforderung.
Ja, auch da ist es möglicherweise wieder das, was ich gerade soziale Dichte genannt habe, dass sie weiter ihr Team haben, mit denen sie arbeiten, an dem sie sich orientieren. Was ich gerade den Eindruck, ich spiegel das mal, den ich gerade habe, ist es gar nicht so einfach, das zu beschreiben, oder?
Nee.
Also wenn ich euch jetzt frage, woran liegt es denn eigentlich, dann ja, dann frage ich euch eigentlich, während ihr im eigenen Saft sitzt, so ein bisschen. Aber für mich als Außenstehenden ist das schön zu beobachten, dass da offensichtlich sehr viel, deswegen habe ich auch das Thema Kultur angesprochen, von dem da ist, was wir gerne Stories of Success and Failure nennen. Also die sich dann so fortsetzen und weitertragen über die Kollegen, die auch das Onboarding machen und so weiter, finde ich sehr schön zu beobachten. Jetzt haben wir, um es mal übertrieben zu sagen, schon relativ viel abgefeiert, was bei euch so passiert. Aber auch ihr seid sicherlich nicht völlig ohne Probleme unterwegs.
Ich schon.
Ich habe keine.
Okay, vielleicht tue ich da auch Unrecht, aber worauf ich hinaus will, dass an all diesen Vorteilen, die diese Art der Unternehmensführung mit sich bringt, sicherlich auch die ein oder andere Schwierigkeit sich mal auftut. Und um nicht ein total gefärbtes Bild auch abzugeben, also vielleicht tue ich euch wirklich Unrecht und es gibt da tatsächlich nichts, aber das würde mich interessieren. Fallen euch da Sachen auf, wo ihr sagt, Mensch, da müssen wir eigentlich nochmal besser werden?
Also so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, den gibt es natürlich bei uns und wir stellen uns auch immer wieder in Frage. Ne? Also wenn irgendwas schiefgegangen ist, überlegen wir natürlich, was müssen wir tun, damit es nicht beim nächsten Mal passiert, ohne dass man gleich eine Regel daraus machen muss. Ne? Aber man kann ja eine Geschichte erzählen oder sowas. Ne? Also das reicht ja. Ne? Also ich denke, als das passiert ist mit dem Tanken von dem sündhaft teuren Ultimate-Zeug, hat man ja auch überlegt, nein, wir machen jetzt keine Regel, sondern wir machen eine Geschichte und erzählen es den Leuten. Und dann kommen die selber darauf, dass es in Zukunft besser wird.
Es ist natürlich auch so, dass es nicht das... Entschuldigung, Hans, kann ich kurz da
anfangen? Ja, natürlich.
Ich wäre jetzt kurz auf unseren Schwenk zum Thema New Work bei der Arbeit eingegangen, weil ich glaube, das passt jetzt gut hin. Ich wenn man so, fangen wir so an, es ist halt auch so, dass nicht alle Mitarbeiter oder nicht jeder Personentyp passt in so eine Organisation. Ich glaube, so kann man es sagen. Es gibt natürlich die Leute, die suchen diese Strukturen und die fühlen sich auch in Konzernen wohl, die möchten gerne ihre klassischen Karrierepfade beschreiten, die wollen die mit der Einstellung, wollen die wissen, ich kann diesen Posten kriegen, danach den und dann kriege ich das Geld und irgendwann darf ich das Auto fahren und so weiter und so fort. Ja, und dann ist die Visitenkarte mit Titeln voll. Das ist ja wirklich auch Leuten wichtig und das ist ja auch vielleicht gut für die. Wir haben uns auch diesem Problem gegenüber gesehen oder wiedergefunden, denn uns haben Mitarbeiter verlassen, weil denen genau das gefehlt hat. Und dann ist bei uns in der Geschäftsführung auch natürlich die Diskussion entstanden, wir verlieren jetzt Mitarbeiter, gute Mitarbeiter, ganz kleine Menschen, ja, also verlieren die an Marktbegleiter und an Kunden und so weiter, die halt sowas bieten. Müssen wir da auch was tun? Das Ganze ist dann so weitergegangen, dass wir aus der Geschäftsführung haben sich ein paar Leute dann damit beschäftigt, was für einen Karriereweg könnte man denn bei der Abbott weiterbieten. Und dann wurden da Partnermodelle mal in den Raum geworfen und so weiter. Ja, und dann irgendwann ich glaube, es war Güde und Holger waren es, glaube ich, die sind über das Buch von dem Frederic Laloux gestolpert haben gesagt, wisst ihr was, für das nächste Strategie-Meeting bitte Hausaufgabe für alle, ihr lest mal dieses Buch und dann lasst uns mal darüber nachdenken. Brauchen wir wirklich dieses Thema Karrierepfade? Brauchen wir die? Brauchen wir Partner? Brauchen wir all diese Titel? Und ja, das war dann wieder so ein Punkt, wo man festgestellt hat, wir sollten einfach offen bleiben und denken und haben uns dann intensiv mit diesem ganzen Thema New Work und diesen modernen Organisationsformen beschäftigt und haben dann auch, haben uns dann da drinnen auch wiedergefunden. Wir haben dann wirklich entdeckt, dass ganz vieles, was dort gemacht wird, was sich heute unter diesem Thema New Work irgendwie auch verbirgt oder was damit in Zusammenhang gebracht wird, dass wir das seit vielen Jahren tun, ohne dass wir gewusst haben, dass wir es machen. Und es ist halt nicht so, dass alles immer gut ist. Wir müssen halt auch immer mal wieder erkennen, dass wir Sachen, dass wir nicht jedem und allem gerecht werden können, aber auch sehen, dass wir deswegen nicht jedem Trend hinterherlaufen können. Und haben halt erkannt, dass wir intuitiv vieles schon lange richtig gemacht haben.
Genau. Das stimmt. Auch wir haben mal die falschen Leute eingestellt. Aber gut, dann muss man sich halt wieder trennen. Das ist halt,
Try and error. Ich finde das einen ganz wichtigen Erkenntnisprozess, den ich auch immer betone. Ich sage immer, man ist gut beraten, die eigene Kultur besprechbar zu machen. Also so gut das geht. Natürlich ist es ähnlich wie mit dem eigenen Saft, den wir gerade besprochen haben, dass man da immer blinde Flecken hat. Aber so gut es geht, auch Erkenntnisse darüber zu machen, wie ticken wir eigentlich. Mhm. Und ich finde das ganz schön, wie du das gesagt hast, Adrian, dieses New Work, was in dem Buch von Laloux so ein bisschen beschrieben wird, das machen wir eigentlich schon. Und so wie ich das verstanden habe, ist, dass ihr euch auch so ein bisschen bestärkt darin gefühlt habt, nee, wir machen jetzt nicht diese Karrierepfade, um sozusagen diesen Anspruch zu bedienen, sondern wir bleiben da bei unserem Weg, der uns auch hier hingebracht hat. Da hat dieses Buch ja einen wichtigen Beitrag geleistet.
Das stimmt. Das hat einem zumindest gezeigt, dass man nicht alleine ist mit seiner Sichtweise, dass es auch andere Unternehmen gibt, die auch viel größer sind als wir, wo es funktioniert.
Also ihr seid euch im weitesten Sinne selbst auf die Schliche gekommen. Der Christian sagt das immer so schön, euer Kollege, wir machen von Anfang an New Work und seit ein paar Jahren wissen wir jetzt auch, dass das so heißt.
Ja, genau.
Vielleicht in diesem Sinne, gibt's aus eurer Sicht noch etwas, was wir da ergänzen sollten, um das Bild abzurunden? Sonst würde ich versuchen, den Deckel auch langsam drauf zu machen.
Was man ergänzen kann, vielleicht unser Pragmatismus. So, also wir überlegen halt, wie kann man ein Problem lösen und sind, also wir versuchen nicht wirklich Denkmuster zu benutzen, weil wir da immer so ein bisschen so eine Gefahr darin sehen, dass man Sachen so tut, wie man sie immer gemacht hat, sondern wir gehen einfach pragmatisch an eine Problemstellung ran und versuchen eine Lösung dafür zu finden, die für das Unternehmen gut ist und für die Mitarbeiter gut sind und alle, die halt sonst noch irgendwie an dieser Lösung beteiligt sind. Und wir machen es halt nicht zu kompliziert. Wir versuchen halt einfache Lösungen und fertig ist.
Ja, also das klassische Prinzip, ja, KISS, aus der Softwareentwicklung gut bekannt, ja, keep it small and simple. Also man muss nicht alles immer akademisch lösen. Viele Dinge sind einfach auch pragmatisch gut anzugehen und hinreichend gut gelöst.
Genau. Ja, man darf sich immer wieder selbst hinterfragen, das ist auch so ein Punkt. Dass man sich immer wieder selber kritisch betrachtet und überlegt, bin ich noch auf dem richtigen Weg und ist das alles gut für die Mitarbeiter, für das Unternehmen, für die Gesellschaft, was wir hier tun.
Es ist ja auch viel so, nennen wir es mal, gesunder Menschenverstand. Genau. Also wenn ich mich frage, würde ich das privat eigentlich auch so machen oder fühlt sich das schräg an, was wir hier gerade tun, dann lohnt es sich, das mal als Signal zu werten auch.
Ja, wir hatten es ja vorhin noch mit der Kreditkarte. Ja, ich gehe mit dem Geld der Firma so um wie mit eurem Geld. Ja. Und wenn dann Leute auf einmal in Nobelhotels essen gehen oder da Essensquittung, Bewirtungsquittung einreichen von irgendwelchen Sternerestaurants, die sonst, wenn sie selber bezahlen müssen, bitte die Pommes aber ohne Mayo essen wollen, dann stimmt da was nicht.
Ja. Cool, vielen Dank. Also ich mache das sehr selten, aber für die Hörer, die Abarth AG in Bremen, es lohnt sich da mal hinzugucken. Also sehr, sehr, sehr viele Muster, die da bei euch zu erkennen sind, die vielfach ja auch in diesem, ja, wie, was man auch immer da jetzt draufschreibt, New Work, agile Organisation, moderne Unternehmensführung, die eigentlich immer beschrieben werden, die ihr euch glücklicherweise, so habe ich es verstanden, ja irgendwie von vornherein irgendwie auf die Fahne geschrieben habt und das hat gut funktioniert. Ich hoffe, wir konnten in der Episode heute ein bisschen davon zeigen an Mustern, worauf es ankommt, wie das Ganze funktionieren kann. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den jeweiligen Kontext an, aber schönes Bild. Mir hat Spaß gemacht. Lieber Adrian, lieber Hans, vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch natürlich, dass das so weitergeht, auch bei 1000 Mitarbeitern, dass ihr euch dieses pragmatische, nicht konzernige bewahren könnt. Danke, dass ihr Gast im Kurswechsel-Podcast wart.
Ja, vielen Dank, dass wir teilnehmen durften.
Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.